Guten Abend, wir stehen in der Fußwaschung des Herrn in Johannes 13. Ich lese nochmals ab Vers 10. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Wir haben bereits gesehen heute Nachmittag, dass das Ritualbad ein Bild ist der Wiedergeburt, so wie Titus 3 von dem Bad der Wiedergeburt spricht. Und dazu noch eine Stelle aus dem Hebräerbrief. Und zwar werden die Erlösten gesehen als Priester, die jetzt seit dem Werk des Herrn Jesus am Kreuz den freien Zugang haben in die Gegenwart Gottes bis ins Allerheiligste. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, auf dem neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hindurch. Das ist sein Fleisch. Und einen großen Priester haben über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und so gereinigt vom bösen Gewissen. Und jetzt kommt's. Und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also hier wird auch gesagt, dass die Erlösten, die Zugang haben zu Gott, dass sie gewaschen worden sind. Und das meint das Ritualbad im Zusammenhang mit dem Priesterdienst. Aber geistlich übertragen meint es das Bad der Wiedergeburt. Und darum sagt der Jesus zu Petrus: Nein, du brauchst nicht nochmals ein ganzes Bad. Wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen. Ausgenommen die Füße. Also er braucht einfach die Nachreinigung. Und das gilt für alle 11 wiedergeborenen Apostel im Kontrast zu Judas. Darum sagt er, ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überliefern würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Und schlagen wir auf Johannes 6. Und da sehen wir einen viel früheren Zeitpunkt. Da sind wir im Frühjahr 31, also ein Jahr zurück. Aber da lesen wir in Johannes 6, Vers 70. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch, die 12, auserwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 12. Also das war schon lange klar. Und der Herr bereitet die Jünger hier an diesem Vorabend der Kreuzigung vor auf die Katastrophe des nächsten Tages, wo gewissermaßen das ganze Weltbild der Jünger zusammenbrechen sollte. Aber da sollte klar werden, da ist nicht irgendetwas schiefgegangen, sondern das war alles schon ganz klar vorhergesehen. Da ist eigentlich gar nichts Überraschendes. Der Herr nimmt das alles vorweg, also die Überraschung, die Judas, denn zu dem Zeitpunkt waren sie sich eben noch nicht im Klaren über seine Person, wie Judas sich dann eben offenbaren würde. Es ist alles eigentlich keine Überraschung. Und im Zusammenhang also mit dieser Aufforderung des Herrn, wenn er Petrus nicht wäscht, dann hat er keinen Teil mit mir, also diese ständige Nachreinigung, die nötig ist im Glauben. Dazu sollten wir aufschlagen 1. Johannes 2. Da schreibt Johannes als alter Mann rund 60 Jahre später. Ja, 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Also hier wird der Herr Jesus vorgestellt als unser Sachwalter beim Vater. Das Wort für Sachwalter bedeutet Fürsprecher, Advokat. Und warum brauchen wir den Herrn Jesus als Advokat im Zusammenhang mit dem, dass ein Gläubiger Sünde begeht? Also er nennt die Gläubigen meine Kinder und er sagt, ich schreibe euch dieses, damit ihr nicht sündigt. Aber dann sagt er, und wenn jemand gesündigt hat, es ist Vorsorge getan worden. Wir haben Jesus Christus, den Advokaten. Aber wenn wir einen Advokaten haben, dann braucht es auch einen Kläger. Offenbarung 12, dieses Kapitel offenbart uns, dass Satan Zugang hat in den Himmel, so wie damals schon im Buch Hiob, Kapitel 1 und 2, wo er Hiob vor Gott anklagt. Und das geht weiter über unsere Zeit hinaus bis vor den Beginn der großen Drangsal in der Zukunft. Und zwar wird in Offenbarung 12 beschrieben, wie Michael und seine Engel schließlich den Teufel und seine Engel aus dem Himmel hinauswerfen. Ich lese Offenbarung 12, Vers 9. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführte, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Das macht klar, der Teufel verklagt die Erlösten ständig vor Gott. Und sobald er eben Anlass hat, durch Sünde, die stattgefunden hat, hat er Anlass, sie zu verklagen. Und dann lesen wir aber weiter in Vers 11, und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Wie können die Gläubigen ihn überwinden? Dadurch, dass wir einen Advokaten haben, der unsere Sache gut spricht und der vor Gott, dem Richter, eintreten kann zu unseren Gunsten, indem er sagt, ich habe auch diese Sünde getragen und sie ist gesühnt. Aber er, der Herr, ist eben weiter tätig als der, der die Füße wäscht und an unseren Herzen wirkt, damit wir eben zur Einsicht kommen und nach 1. Johannes 1, Vers 9 das wieder ordnen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, immer wieder bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, immer wieder vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also der Herr Jesus tut diesen Dienst, den er da in diesem Anschauungsunterricht im Obersaal dargelegt hat, durch das Beispiel der Fußwaschung, diesen Dienst tut er geistlich an uns noch stets, an allen Erlösten. Und wir brauchen diesen Dienst, damit wir ein Teil haben mit dem Herrn. Und jetzt gehen wir weiter in Johannes 13, Vers 12. Als er ihnen nun die Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Natürlich, diese Frage sollte bewusst machen, sie haben es jetzt noch nicht verstanden. Nach Petrus hat er es nicht verstanden, aber später wird er es verstehen. Aber dieser Anschauungsunterricht ist ganz grundlegend wichtig. Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Und damit macht der Herr klar, was hier eben die geistliche Bedeutung ausmacht bei der Fußwaschung, das gilt für die Gläubigen jetzt für alle Zeiten, wenn er abwesend sein wird. Er nimmt ja hier Abschied und er bereitet die Zeit der Abwesenheit vor. Und da geht es darum, dass die Gläubigen einander die Füße waschen. Das heißt, dass wir uns gegenseitig eine Hilfe sind, Dinge, die nicht geklärt sind, zu klären. Eine Ermutigung, um Dinge zu ordnen, wo etwas nicht geordnet ist. Und dazu, es gibt ganz viele Stellen, aber ich möchte eine Stelle anführen, wo man das so praktisch sieht, wie diese Fußwaschung aussieht in der konkreten Ausführung. 1. Thessalonicher 5. Da heißt es in Vers 14, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig zu allen. Seht zu, dass niemand Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach, sowohl zueinander als auch zu allen. Weist die Unordentlichen zurecht. Unordentliche sind Gläubige, die Dinge tun, die nach dem Wort Gottes nicht recht sind, und die wissen das auch, dass es nicht recht ist. Darum müssen sie die auch nicht überführen, sondern einfach zurechtweisen. Darauf hinweisen, das ist nicht richtig. Aber dann gibt es eine andere Gruppe, das sind die Kleinmütigen. Da wird gesagt, tröstet die Kleinmütigen. Und Kleinmütige sind solche, die immer denken, ich kann das nicht. Aber sie könnten es. Sie haben nur einen kleinen Mut, ja? Und denen muss man eben Mut machen und ihnen klar machen, natürlich hast du die Kraft vom Herrn. Du kannst das. Aber du sagst einfach, ich kann das nicht. Mach das. Und das ist ein Trost, eine Ermutigung. Dann heißt es, nehmt euch der Schwachen an. Das sind solche, die in gewissen Hinsichten Schwächen haben. Aber ganz wichtig, mit Schwäche ist im Neuen Testament nicht gemeint Sünde. Schwäche ist einfach irgendwo einen Mangel. Ja? Und das kann zum Beispiel sein eine seelische Schwäche oder das kann in gewissen, zum Beispiel im Umgang unter Menschen, dass man gewisse Dinge nicht merkt, die andere sofort merken. Das sind Schwächen, aber es sind keine Sünden. Und denen muss man beistehen. Nehmt euch der Schwachen an. Und ganz allgemein gilt, seid langmütig zu allen. Also es braucht einfach Geduld. Wenn Christen miteinander zusammen sind, braucht es Geduld miteinander. Aber grundsätzlich soll man darauf aufpassen, dass eben niemand Böses mit Bösem vergeltet. Und diese gegenseitige Hilfe, die kommt zum Ausdruck durch diese Fußwaschung. Der Herr hat ein Beispiel gegeben und er macht das geistlich weiterhin vom Himmel aus als der Sachwalter. Aber wir Gläubigen untereinander sollen einander die Füße waschen. Vers 15. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Und wie gesagt, dieses Beispiel ist ein geistlicher Anschauungsunterricht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Auf Griechisch, im griechischen Text, steht hier für wahrlich, wahrlich, stehen zwei hebräische Wörter. Amen, Amen. Amen heißt auf Hebräisch wahrhaftig, gewiss, sicher. Das kommt von der Wurzel Aman. Und das heißt fest sein, sicher sein. Amen ist also die Bestätigung, so ist es. Es kann auch als Wunsch verwendet werden. So sei es. Ja? Aber hier, wenn der Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, sagt er Amen, Amen. Zum Beispiel im Matthäus-Evangelium findet man auch, wie der Herr Jesus sagt, wahrlich, ich sage Amen. Aber im Johannes-Evangelium haben wir 25 Stellen, wo er zweimal sagt, Amen, Amen. Und das macht klar, dass diese Worte ein ganz besonderes Gewicht haben. Auf diese 25 Verse müssen wir ganz besonders achten. Wenn der Herr so Gewicht drauf legt, bei ihm ist nie ein Wort zu viel. Das Alte Testament, zum Beispiel das Buch Prediger, macht klar, dass der Weise, der macht nicht viele Worte. Und darum sehen wir, wenn der Jesus spricht in den Evangelien, da ist nie ein Wort zu viel. Und wenn er dann aber noch sagt, Amen, dann hat es eine besondere Bedeutung. Und wenn er noch sagt, Amen, Amen, erst recht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Nun, der Jesus ist der Herr und der Lehrer, Vers 14. Und er hat in Vers 4 dieses leinene Tuch angezogen, das ist eben das Semikinctium, wie man das auf Lateinisch nennt, diese Schürze für Sklaven. Er, der Herr. Und im Johannesevangelium wird er von Anfang an vorgestellt, dass er von Ewigkeit her Gott ist, das Wort. Und er nimmt diese Stellung ein. Und er kniet da nieder und wäscht die Füße seiner Jünger. Das ist unfasslich. Und hier erklärt er, ein Knecht ist nicht größer als ein Herr. Also wenn er, der Herr, das so gemacht hat, dann ist es ganz selbstverständlich, dass wir eben auch diese Stellung einnehmen. Beim Fußwaschen ist es eben eine andere Stellung, als wenn man jemanden den Kopf wäscht. Ja? Und das ist es ja auch, was hilft, dass eine Ermahnung angenommen werden kann. Das hängt ja so ab davon, wie die Ermahnung kommt. Und wenn eben diese Demut vor dem Herrn zum Ausdruck kommt, ist es ist auch dann noch schwierig, eine Ermahnung anzunehmen. Das ist etwas von Unangenehmsten. Also ich mag das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist eine rhetorische Frage. Ich weiß genau, dass jeder das auch nicht mag. Aber wir brauchen es. Und der Herr, klar gesagt, aber eben so, wie er das gemacht hat. Er hat sich so erniedrigt und dann sagt er weiter, ein Knecht ist nicht größer als ein Herr, noch ein Gesandter größer als der, der ihn gesandt hat. Und das Wort für Gesandter hier ist Apostolos. Und das ist ja der Fachausdruck für diese 12 Jünger, denen der Herr eine ganz besondere Autorität gegeben hat im Blick auf die Entstehung der Gemeinde. Und wir kommen auf diesen Punkt zurück. Vers 17. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Also Wissen ist ganz wichtig. Das ist nämlich die Voraussetzung, um etwas zu tun. Wenn wir nicht wissen, was Gottes Wille ist, dann können wir auch nicht den Willen Gottes tun. Aber der Herr sagt, wenn ihr dies wisst, wenn wir das jetzt auch noch umsetzen, dann sind wir glückselig. Und das Wort glückselig, das ist ein ganz besonderes Wort. Jedes Mal, wenn man die Bibel liest, sollte man, wenn man zu einem solchen Wort kommt, zu diesem Wort kommt, das besonders anstreichen. Das Wort glückselig ist in manchen Bibelübersetzungen wiedergegeben mit selig. Aber es ist zu schwach. Es bedeutet eben glückselig. Und es wird gesagt in 1. Timotheus 1 und in 1. Timotheus 6, dass Gott, und zwar dieser Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner Menschen je gesehen hat, noch sehen kann, von ihm wird gesagt, dass er der glückselige Gott ist. Das gleiche Wort Makarios wird für Gott gebraucht und drückt aus dieses ewige innere Glück, das Gott, der Vater, empfunden hat in der Gemeinschaft mit dem Sohn, verbunden mit dem Heiligen Geist, und der Sohn im Vater. Das ist Makarios. Und Menschen werden eben an vielen Stellen genannt glückselig. Und das ist nicht einfach so eine oberflächliche und extravertierte Freude. Das kann schon extravertiert werden, aber ist überhaupt nicht nötig. Das kann auch in der tiefsten Not ein ganz in der Tiefe des Herzens empfundene Ruhe und ein Glück in der Gemeinschaft mit Gott sein. Also es ist ein göttlicher Segen, ein göttliches inneres Glück. Das wird hier verheißen, wenn wir das, was wir von dem Herrn Jesus wissen, auch umsetzen. Und auch darin ist er ja das vollkommene Vorbild. Wenn wir schauen, wie Lukas die Apostelgeschichte beginnt, ist das sehr bemerkenswert. Da heißt es nämlich, rückblickend auf das Lukas-Evangelium, das auch Lukas als ersten Bericht geschrieben hat, sagt er in Apostelgeschichte 1,1: Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Und so weiter. Also der Herr Jesus, er hat gehandelt. Und dieses Tun, dieses Umsetzen von Gottes Wille, das charakterisiert die ganzen Evangelien. Und uns sagt der Herr, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Und natürlich, das Vorbild des Herrn Jesus ist vollkommen, weil er vollkommen ist. Aber einen unvollkommenen Menschen als Beispiel noch dazu, Esra 7, Vers 10. Da heißt es von diesem treuen Priester, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Das erste war, dass er die Bibel studiert hat, die Tora. Und da hat er wirklich seine ganze Persönlichkeit da investiert, sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen. Und damit wusste er, was der Wille Gottes ist. Und das ist eben die Voraussetzung für den nächsten Punkt und zu tun, weil mein Anliegen nicht nur zu wissen, sondern glückselig zu sein, indem er es tut. Und der nächste Schritt ist dann, das auch anderen wieder weiterzugeben. So wie wir das vom Herrn Jesus gelesen haben in Apostelgeschichte 1, was er anfing zu tun, als auch zu lehren. Er hat dasselbe getan und dann eben gelehrt. Ich fahre weiter in Johannes 13, Vers 18. Ich rede nicht von euch allen. Ich weiß, welche ich auserwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Das habe ich alles schon erklärt, darum können wir gleich weitergehen. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Und hier wird klar gemacht, dass der Jesus also das alles ans Licht gebracht hat, was mit einem der Jünger geschehen würde, von dem alle überzeugt waren, das ist ein Wiedergeborener, das ist ein ganz treuer Mann, der dem Herrn Jesus nachfolgt und darum zu dieser ganz besonderen Aufgabe als Apostel eingesetzt worden war. Und der kommt zu Fall. in dieser Nacht. Und der Herr Jesus wusste, das wird eine Erschütterung bringen für den Glauben der Elf. Und um diese Erschütterung nicht zu vermeiden, aber abzufedern, sagt er, ich habe das alles euch im Voraus gesagt, dass niemand denkt, ach, jetzt ist plötzlich Chaos, das Ruder ist aus der Hand des Herrn gegangen. Nein, damit sie erst recht, wenn sie sehen, ja, genau, der Herr hat es so gesagt und so ging es in Erfüllung. Er hat alles in der Hand gehabt. Und dann kommt nochmals ein wahrlich, wahrlich Wort. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und da müssen wir die Verknüpfung sehen. In Vers 16 spricht der Herr Jesus, ein Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter, Apostolos, größer als der, der ihn gesandt hat. Und jetzt sagt der Herr Jesus im Blick auf die Elf, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, als Apostel, der nimmt mich auf. Und da macht der Herr klar, welche Autorität er den 12 Aposteln gegeben hatte. Den 12, übrigens im Blick auf die 12 Stämme Israels. Und dann sollte ja später noch Paulus dazukommen, nicht als Nummer 13, sondern 12 plus 1, nämlich als Apostel für die Heidenvölker. Und da hat der Herr ihnen eine ganz besondere Autorität gegeben, wenn wir aufschlagen, Epheser 2, Vers 20. Dann wird ihnen klar gemacht, dass diese Apostel von grundlegender Bedeutung waren für die Gemeinde. Dort spricht der Apostel Paulus über die Gemeinde als Haus Gottes, als Tempel. Und er sagt, dieser Tempel sei aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Da wird also klar gemacht, es gibt den Eckstein, das ist der Herr Jesus. Aber dann gibt es da eine Grundlage. Und diese Grundlage besteht aus den Aposteln Jesu Christi und Propheten. Apostel sind auch Propheten, insofern sie eben neue Dinge offenbart haben. Und es gibt aber im Neuen Testament auch Schreiber, die waren keine Apostel, aber Propheten im neutestamentlichen Sinn. Lukas und Markus, die inspirierten Schreiber der nach ihnen benannten Evangelien. Und dann Jakobus, der Bruder des Herrn, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Und Judas, der Bruder des Herrn, der den Judasbrief geschrieben hat. Diese vier waren keine Apostel, aber Propheten. Und auch sie bilden zusammen mit den Aposteln die Grundlage der Gemeinde. Und eine Grundlage, ein Fundament, legt man nur einmal unten beim Gebäude. Nicht mehr oben, wenn das Dach gebaut wird. Und das ist wichtig im Blick auf solche, die uns heute sagen, jetzt in der Endzeit erweckt Gott neu das Amt der Apostel und Propheten. Jetzt kommen neue Apostel und neue Propheten. Kann man alle wieder heimschicken. Kein Architekt käme nur auf den Gedanken, ein Fundament noch oben nochmals anzulegen. Das ist unten. Und der Dienst dieser Apostel und neutestamentlichen Propheten ist uns festgehalten worden in den Schriften des Neuen Testaments. Und von denen gilt nach Judas 1, Vers 3, da schreibt dieser Prophet, Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Also das, was diese Leute, die zur Grundlage gehören, der Gemeinde, aufgeschrieben haben, dieses Glaubensgut, das ist der überlieferte Glaube. Dieser überlieferte Glaube ist nur einmal uns gegeben worden. Darum, das ist ein Zahlwort. Für den einmal den heiligen überlieferten Glauben, der sollte nicht später in der Reformation zum Beispiel nochmals geoffenbart werden. Nein, in der Reformation musste man zurückkehren zum Wort Gottes. Und das hat Erneuerung gebracht für viele in Europa. Und auch heute gibt es nicht nochmals eine Mitteilung. Das Glaubensgut ist einmal überliefert worden, aber was für uns gilt, ist, dafür zu kämpfen. Das gilt für alle Zeit. Und jetzt noch ein Wort aus 1. Johannes 4. Johannes schreibt über gefährliche Irrlehrer und sagt dann in Vers 4, im Kontrast zu diesen Irrlehrern: Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie, diese Irrlehrer, überwunden. Weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Also als Apostel spricht er die Leser an mit: Ihr seid aus Gott Kinder. Vers 5. Sie, die Irrlehrer, sind aus der Welt. Deswegen reden sie aus der Welt und nach den Grundsätzen der Welt. Und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Warum sagt er jetzt wir? Er spricht ja die Leser an mit ihr. Nun, wenn er sagt wir, meint er wir die Apostel. So beginnt er auch im ersten Kapitel, was wir gesehen haben und gehört und betastet, angeschaut haben. Und er spricht von den Augenzeugen des Herrn Jesus. Das sind die Apostel, wir. Und hier sagt er, wir sind aus Gott, wir Apostel Jesu Christi. Und dann, wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Darum, sofort merken wir, wenn jemand sagt, ja, das hat der Apostel Paulus geschrieben, dann ist sofort klar, aus welchem Geist das kommt. Denn jemand, der aus Gott ist, hört auf das Wort der Apostel. Und zwar eben nach dem Grundsatz in Johannes 13, wer aufnimmt, wen irgend ich senden werde, nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das ist der Vater. Und so wird also hier klar, man kann nicht das Wort der Apostel entkräften und irgendwie abschwächen. Wer aus Gott ist, der hört auf das Wort. Und das Wort im Neuen Testament ist ihm eben volle Autorität. Es hat die Autorität des Herrn Jesus. Und diese Autorität hat der Herr Jesus diesen Jüngern gegeben. Und darum ist das ein Prüfstein, wo man unterscheiden kann. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. So ist Geisterunterscheidung möglich. Das ist nicht etwas Mystisches, sondern es ist etwas ganz klar Beschreibbares. Wir gehen zurück zu Johannes 13, Vers 21. Auch da habe ich jetzt schon manches in den vorhergehenden Vorträgen schon erläutert, dann muss ich das nicht mehr wiederholen. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Da blickten die Jünger einander an, in Verlegenheit darüber, von wem er rede. Und das macht klar, die waren sich also überhaupt nicht bewusst. Die hatten auch nicht einen Zweifel an der Person von Judas. für Eindrücke. Also das war der perfekte Theaterspieler. Und ich meine, selbst bei guten Theaterspielen hat man eben das Gefühl, also irgendetwas stimmt nicht. Das ist irgendwie zu honigreich. Ja, merkt man auch. Ich meine, man merkt sofort eine Freundlichkeit, wo einer zu oft den Eigennamen verwendet, ja, und irgendeine Versicherung anbieten will und sagt, Herr Liebi, ich muss Ihnen sagen, also, Herr Liebi, wirklich, das ist ein Angebot, Herr Liebi. Ja, da merkt man, da ist was faul. Der hat irgendwelche Absichten, ja? Ja, eben Absichten, etwas zu verkaufen. Aber das ist nicht, weil er mich so furchtbar nett findet, dass er ständig den Namen wiederholt. Also da merkt man, aber die haben 3 Jahre lang bei Judas nichts gemerkt. Und darum sollte die Erschütterung so massiv sein, als dann alles ans Licht gekommen ist. Vers 23. Einer aber von seinen Jüngern, den Jesus liebte, lag zu Tisch in dem Schoß Jesu. Diesem nun winkt Simon Petrus, damit er frage, wer es wohl sei, von dem er rede. Jener aber, sich an die Brust Jesu lehnend, spricht zu ihm, Herr, wer ist es? Das ist jetzt schon die zweite Frage an diesem Abend, an dem viele Fragen gestellt werden sollten. Jesus antwortete, der ist es, dem ich den Bissen oder das Brotstück, wenn ich ihn eingetaucht habe oder eingedippt habe, geben werde. Als er nun den Bissen eingetaucht hatte, gibt er ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und wir haben gesehen, das war nochmals eine so wunderbare Chance, wo der Herr Jesus sein Herz erreichen wollte, um ihn zur Umkehr zu führen. Und Judas ließ sich nicht bewegen. Und das ist die Erklärung für den nächsten Vers. Und nach dem Bissen fuhr dann der Satan in ihn. Es ist ja nicht so, dass ungläubige Menschen einfach besessene Menschen wären. Obwohl die Bibel klar macht, dass der ungläubige Mensch von Satan beherrscht wird. Wenn wir kurz aufschlagen in Epheser 2, da erklärt der Apostel Paulus, dass das Leben vor der Bekehrung eigentlich ein Wandeln als Leiche gleichkam. Er sagt nämlich, im umgekehrten Zustand ist man tot für Gott. Epheser 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Also er sagt, in denen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt. Zeitlauf bedeutet Zeitgeist. Also als ungläubige Epheser habt ihr einfach so nach den Zeitströmungen gelebt und mitgemacht. Und das sehen wir auch in unserer Gesellschaft. Da gibt es ständig sich etwas ändernde Zeitgeisterscheinungen und die meisten Leute machen mit. Das, was irgendwie in ist, das machen die meisten mit. Also wir wandelten nach dem Zeitlauf dieser Welt. Und dann sagt er zweitens, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Der Fürst der Gewalt der Luft, das ist der Teufel. Also sie standen alle unter der Herrschaft des Teufels, unter seinem Einfluss. Und dann sagt er, nachdem er gesagt hat, und euch, ihr heidnische Epheser, sagt er, unter denen auch wir Juden, wir religiöse Juden, wir orthodoxe Juden, einst alle unseren Wandel führten, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Es war nicht grundsätzlich anders. In der Erscheinungsweise schon, aber grundsätzlich war das mit uns genau das Gleiche. Ja, aber das bedeutet nicht, dass alle Menschen besessen sind. Und trotzdem sehen wir in den Evangelien, wie bestimmte Menschen besessen waren und andere nicht. Und das Wort besessen auf Griechisch, daimonizomenos, heißt wörtlich dämonisiert sein. Und das bedeutet also, oder einem ganz besonders starken dämonischen Einfluss zu sein. Und wie kommt es dazu, dass gewisse Menschen diesen Grad erreichen und andere Ungläubige nicht? Das hängt damit zusammen, wie man sich dem Bösen öffnet. Und ein bewusstes sich Öffnen für das Böse kann zu einer noch stärkeren Bindung an die Macht der Finsternis führen. Und ein ganz krasses Beispiel. Man hat ja vielleicht gehört von dieser Elitetruppe aus Australien, die die Zivilisten umgebracht haben in Afghanistan. Und da war offensichtlich, wie das berichtet wird, ein Offizier, der hat junge Leute, die noch nie jemanden getötet haben, dazu gebracht, einen ersten Mord im Leben zu tun. Und wenn das geschehen ist, dann kann man aus einem Menschen eine Bestie machen. Vorher hat er immer noch moralische Vorbehalte, irgendetwas ganz Schlimmes zu tun. Und wenn einer mal eine ganz schwere Sünde begangen hat, dann ist er wie ausgeliefert. Und hier sieht man, als Judas diesen Bissen genommen hat und nicht zusammenbricht, dieses Zeichen der Liebe und der Achtung des Herrn für ihn, dann fährt der Satan in ihn. Das ist der Grund. Ja, und da fahre ich weiter in Vers 27b. Jesus spricht nun zu ihm: Was du tust, tue schnell. Keiner aber von den zu Tisch liegenden verstand, wozu er ihm dies sagte. Denn einige meinten, weil Judas die Kasse hatte, dass Jesus zu ihm sage: Kaufe, was wir für das Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben solle. Die haben auch gar nicht gemerkt, dass es ihm überhaupt nicht um die Armen geht, dem Judas. Ja, das hätte man schon ein bisschen herausfinden können in Johannes 12, als er da sagte, diese Maria, die hat ja da einfach mit dieser teuren Salbe Geld verschwendet. Das hätte man für die Armen geben können. Und dabei ging es ihm überhaupt nicht um die Armen. Aber da dachten sie, ja, wahrscheinlich muss er jetzt da noch eine Wohltätigkeitsaktion durchführen. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Natürlich, wir sind ja hier nach 18 Uhr und die Sonne ist untergegangen in Israel. Aber dass das hier so betont war, war wirklich dieser Weg von einem Menschen, der die Chance so lange Zeit gehabt hätte, umzukehren, und er wollte nicht umkehren. Er wollte den Weg der Sünde gehen, bewusst gewählt. Er geht wirklich auch in die geistliche Nacht hinaus. Machen wir hier noch Pause, lüften, und dann kommen wir zum letzten Teil für heute.